Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
K-Pop ist halt im Vergleich zu anderen Konzerten viel, viel krasser.
Idols are like products.
Also das Fandom ist, glaube ich, ein bisschen crazier.
Why would they use this kind of system when in fact it deprives us of creativity?
Es ist fast unmöglich, K-Pop zu hören und nicht irgendwie Interesse an Korea und der Kultur zu bekommen.
Es ist einfach eine unglaubliche Chance auch für Korea.
K-Pop ist kein bisschen authentisch und es ist völlig unwichtig, finde ich.
Attraktive Boy- und Girl-Groups, ein bunter Genre-Mix, aufwendige Choreografien und ästhetische Musikvideos. All das macht koreanische Popmusik, kurz K-Pop, aus. In der letzten Folge haben wir bereits gehört, wie die K-Pop-Industrie junge Talente zu Idols ausbildet. Und wie diese Idols es dann schaffen, mit ihrer Musik und ihrem Charme Fans auf der ganzen Welt hinter sich zu versammeln. Genau diese Fans wollen wir heute genauer unter die Lupe nehmen. Damit herzlich willkommen bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Ich bin Svenja Uhl und ihr hört heute Teil 2 meines Radio-Features K-Pop, ein Medienphänomen. Viel Spaß mit der Sendung Fans und ihre Idole – Einblicke in die Fankultur. In der letzten Folge habe ich es bereits angekündigt. Ich kann nicht über K-Pop, seinen Erfolg und seine Fans sprechen, ohne diese Gruppe zu erwähnen. BTS. Die siebenköpfige Boygroup besteht aus RM, Jin, Sugar, J-Hope, Jimin, V und Jungkook. Sie ist die erfolgreichste K-Pop-Gruppe aller Zeiten. Mit über 85 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist BTS die einzige koreanische Band, die sich über eine, geschweige denn zwei Grammy-Nominierungen freuen kann. Keine andere K-Pop-Gruppe hat bisher so viele Fans in der gesamten Welt um sich geschart wie sie. Doch das war nicht immer so. BTS fängt klein an. 2013 feierte die Gruppe ihr Debüt unter Big Hit Entertainment, einem damals völlig unbekannten Musiklabel. Ihr vollständiger Name, Bangtan Sonyeondan, lässt sich grob übersetzen in kugelsichere Pfadfinder. Zu Beginn ihrer Karriere teilen sich alle sieben Mitglieder ein einziges Zimmer in ihrem Wohnheim und treten in kleinen Konzerthallen vor wenigen hundert Zuschauerinnen und Zuschauern auf. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Gruppen ihrer Zeit schreiben die Mitglieder von BTS große Teile ihrer Musik selbst. Und sie haben etwas zu sagen. Die Koreanistikstudentin Sina hat mir mehr darüber erzählt. Sie ist bekennender BTS-Fan und hat durch K-Pop ihr Interesse an der koreanischen Kultur entdeckt.
BTS hatte ein bisschen sowas reingebracht in K-Pop, was es in dem Sinne noch nicht ganz gab. Also zum einen haben sie die persönlichen Probleme von der Jugend angesprochen, also gerade am Anfang. Und K-Pop hatte eben immer diesen polished Look, dieses perfekte Image und es ging viel um Liebe und irgendwie persönlichen Erfolg und BTS haben da erstmal über Misserfolg und darüber, dass man nicht weiß, was eigentlich sein Traum ist, darüber haben sie erstmal gesprochen bzw. gesungen.
Mit ihren Messages über gesellschaftliche Probleme und die Ängste der Jugend hat BTS damals also einen Nerv getroffen. K-Pop-Fans fühlten sich in den Texten der Boygroup gesehen und verstanden. Noch dazu hatte BTS ein Gespür für neue Ästhetiken. In ihren Musikvideos erzählte die Gruppe zusammenhängende Storylines und baute dabei Verweise auf klassische Kunst und Literatur ein. K-Pop-Kolumnist Yannick Gölz von laut.de sagt dazu:
Ich glaube, in Korea waren sie halt einfach innovativ mit ihrer Umsetzung des Idol-Konzeptes, weil es halt alles doch ein bisschen sensibler war, weil es ein bisschen vielschichtiger war, weil die Ästhetik ein bisschen kreativer waren. Also ich habe vorhin gemeint, es ist nicht deep, aber so im Vergleich zu Gruppen wie Big Bang waren die schon deep.
Aber auch außerhalb von Korea, bei einer Hörerschaft ohne K-Pop-Vorkenntnisse, findet BTS Anklang. Koreanistik-Studentin Sina erklärt das so.
Ich könnte mir vorstellen, dass BTS so diese faszinierende Perfektion von K-Pop und auch ja, also die Choreografien und so weiter, dann mit der Authentizität verbinden. Und ich glaube, das macht es so attraktiv für den Westen, weil einerseits hat man eben diese perfekte koreanische Boygroup, was man so nicht unbedingt kennt und dann aber auch wieder das, was man auch von den eigenen Artists irgendwie kennt, dass Authentizität immer wichtiger wird.
Musikjournalist Yannick Gölz hat dagegen eine eigene Theorie zum Erfolgsrezept von BTS auf dem internationalen Musikmarkt.
Es war auch eine Nische, die noch nicht gefüllt war und die haben dann eine sehr starke Fandynamik bekommen, die so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung war. Und im Westen würde ich sagen, BTS hitte 2016 das erste Mal richtig global. Und da sprechen wir von einer Zeit, in der Popmusik einfach non-existent war.
Laut Yannick Gölz ist die westliche Popwelt um 2016 vom Peak-Zeitalter der Trap-Musik überdeckt und stark von Rap-Einflüssen geprägt. Die damals starken Künstler wie Future, Drake und Young Thug bedienten alles andere als einen fröhlichen Pop-Sound.
Wenn du ein Fan von Bubblegum, fröhlicher, ausdrucksstarker Popmusik warst, dann hast du nichts bekommen. Es gab ja auch zu der Zeit keine Boygroups und keine Girlgroups, seit irgendwie One Direction und Fifth Harmony dicht gemacht haben. Gab es ein ewig langes, großes Niemandsland, wo Idol-Pop, Teen-Pop eigentlich komplett unbespielt war im Westen. Der einzige Pop, der entstanden ist, war super Rap-orientiert, super dark und relativ edgy. Ich glaube, in die Nische ist dann halt einfach diese neue Subkultur von, da ist eine koreanische Gruppe und die ist actually super exciting und die macht irgendwie total viel anders und die ist total einzigartig. Natürlich wirklich graswurzelmäßig total viele Leute aufgezogen, die sonst halt eigentlich heimischen Teen-Pop gehört hätten.
Auf diese Weise wächst die treue Fangemeinde um BTS immer weiter. Ihre Mitglieder nennen sich ARMYs. ARMYs stellen sich als besonders engagiertes und hingebungsvolles Fandom heraus. Gemeinsam arbeiten sie daran, BTS zu mehr Bekanntheit innerhalb der K-Pop-Szene und schließlich auch außerhalb davon zu verhelfen. Dabei streamen sie fleißig die Songs von BTS, kaufen ihre Alben und zeigen sich aktiv in den sozialen Medien. Das trägt Früchte. So nimmt BTS im Mai 2017 ihren ersten großen internationalen Award entgegen, den Billboard Music Award als Top Social Artists. Die Dankesrede, vorgetragen von RM, hört ihr jetzt.
ARMY, our fandom, thank you very much.
ARMY, unsere Fangemeinde, danke schön.
You know, we still cannot believe that we're.
Wir können immer noch nicht glauben, dass wir hier auf dieser Bühne bei den Billboard Music Awards stehen.
And it is so great to see.
Es ist so toll, all die Künstler zu sehen, die wir bewundern. Wir fühlen uns geehrt, in dieser Kategorie mit so großartigen Künstlern zu sein. Wir sind wirklich geehrt.
Really honored and most importantly, this award belongs to.
Dieser Preis gehört allen Menschen auf der ganzen Welt, die millionenfach Liebe und Licht auf uns scheinen lassen und BTS wirklich überall stolz machen.
Please, ARMY, remember what we say.
Bitte, ARMY, denk daran, was wir sagen. Liebe mich selbst, liebe dich selbst. Ich liebe euch wirklich. Danke, ARMY. Danke, dass ihr uns unterstützt.
Thank you, Billboard, for supporting us. Thank you.
Denselben Award wird BTS auch noch in den darauffolgenden 4 Jahren gewinnen. Es folgen Collaborations mit Top-Künstlern à la Nicki Minaj, Halsey oder Coldplay. BTS wird als globaler Player auf dem internationalen Musikmarkt gefeiert. Im Jahr 2018 sprechen sie als Stimme der Jugend vor den Vereinten Nationen in New York. Der damalige Präsident von Südkorea, Moon Jae-in, verleiht allen Mitgliedern einen Orden für ihren außergewöhnlichen Beitrag zur koreanischen Kultur. Ein Jahr später ist BTS angeblich sogar für 0,3% des gesamten Bruttoinlandsproduktes von Südkorea verantwortlich. Außerdem heimsen sie diverse weitere Musikpreise, Chart- und Verkaufsrekorde ein. Nicht alle davon sind organisch entstanden.
Es war halt einfach deswegen, weil Leute sich halt organisiert haben, um zu sagen, okay, wir sammeln wirklich literally weltweit Geld, leiten das an amerikanische ARMYs weiter, damit sie noch 100-mal den Song kaufen können. Wenn du so radikale Fans hast, dass sie das alles organisieren, um dich in den Charts zu pushen, dann hast du es auch verdient, auf die 1 zu gehen.
Mit ihrem Erfolg hat BTS das Genre K-Pop in die Welt getragen. Damit haben sie auch zahlreichen weiteren K-Pop-Gruppen und KünstlerInnen den Weg zum internationalen Erfolg geebnet. Darunter Gruppen wie Blackpink, Seventeen, Stray Kids, aespa, IVE, TXT, ATEEZ und viele mehr. So ist die Korean Wave bis heute stetig gewachsen und erreicht mittlerweile hunderte Millionen Fans. Für ihre Fans hat BTS 2017 den Song Pied Piper geschrieben. In dem Lied setzen die Jungs sich mit der komplexen Beziehung zu ihren Armys auseinander. Wie der titelgebende Rattenfänger von Hameln ziehen sie ihre AnhängerInnen in ihren Bann. Auf der einen Seite sind sie stolz auf die starke Fangemeinschaft, auf der anderen warnen sie vor zu großer Besessenheit. Es ist 9.30 Uhr an einem Samstagmorgen und wir stehen hier im Milaneo, einem Einkaufszentrum in Stuttgart. Denn hier wird heute ein neuer Laden eröffnet, der The Corner heißt. Hier soll es koreanische Lifestyle-Produkte geben und K-Pop-Fanartikel. In einer halben Stunde öffnen sich die Türen und hier hat sich wirklich schon eine beachtliche Schlange gebildet. Ich würde sagen, hier stehen bestimmt mehrere hundert Leute in Zweier- und Dreierreihen überall verteilt in der großen Halle im Milaneo. Für die ersten 50 Besucher waren kleine Geschenke angekündigt. Gerade eben ist auch schon jemand durch die Reihen gegangen und hat Fotokarten verteilt, kostenlos. Ja, ich bin gespannt, was es in dem Laden gleich gibt und freue mich auch darauf, rauszufinden, was die anderen Leute hertreibt.
Da ich ein sehr großer K-Pop-Fan bin und mich auch für K-Beauty und K-Skincare interessiere und ich dachte einfach, es wäre toll, hier mal vorbeizuschauen. Und ja, ich wollte schon sehr lange in Stuttgart so einen K-Pop-Laden. Deswegen bin ich jetzt sehr glücklich dafür.
The Corner feiert seine Eröffnung am 5. Oktober 2024. Es ist tatsächlich das erste Geschäft in Stuttgart und Umgebung, das sich ganz auf koreanische Produkte spezialisiert hat. Der kleine Laden im Erdgeschoss des Einkaufszentrums Milaneo ist komplett in knalligem Kaugummi-Pink gestrichen. Neben dem Eingang steht in großen Lettern Osso Oseo, das heißt Willkommen auf Koreanisch. Die geschätzt 50 Quadratmeter Verkaufsfläche sind in zwei Bereiche unterteilt. Links stehen Regale voller koreanischem Make-up und Hautpflegeprodukten. Beides liegt gerade sehr im Trend. Rechts dagegen finden K-Pop-Fans alles, was ihr Herz begehrt. K-Pop-Alben und jede Menge Merchandise. Im Schaufenster begrüßt ein lebensgroßer Pappaufsteller von Hyunjin aus der Boygroup Stray Kids die BesucherInnen. Kein Wunder also, dass sich zahlreiche K-Pop-Fans hier eingefunden haben. So auch Felix aus Bartholomä.
Wir waren um 8 Uhr hier und haben uns gleich angestellt. Weil der Laden aufgemacht hat und wir beide große K-Pop-Stans sind und dachten, so was können wir uns nicht entgehen lassen, wenn es so ein Laden in der Nähe zum ersten Mal aufmacht.
Nochmal zur Erinnerung: The Corner öffnet erst um 10 Uhr. Trotzdem stehen einige Menschen seit 8 Uhr in der Schlange. Die ist in der Zwischenzeit immer länger geworden und blockiert die halbe Etage des Einkaufszentrums. Der Andrang ist so groß, dass eine Passantin gar nicht verstehen kann, was los ist.
Ist ja Hammer.
Ja.
Der Ansturm ist
ja fast wie bei Voltron in der Achterbahn.
Genau wie diese Frau kann ich auch nur darüber staunen, wie viel Enthusiasmus K-Pop-Fans an den Tag legen. Manche sind über 3 Stunden angereist und warten dann noch einmal so lange auf den Einlass. All das nehmen sie auf sich für die Chance, ein spezielles Album oder ein paar kostenlose Goodies abzustauben. Ich habe ein paar BesucherInnen gefragt, was bei ihnen so auf der Einkaufsliste steht.
Ich suche spezifisch nach einem aespa-Album. Und wenn ich noch Glück habe, vielleicht noch irgend so ein Make-up-Artikel, Lip-Tint oder so. Und ja, also Hauptsache ich finde ein aespa-Album oder ein Enhypen-Album.
Postkarten wär, glaube ich, ganz cool, von Rose insbesondere. Ansonsten, mal schauen, ich bin auch Fotograf, deswegen werde ich auch ein Fotobuch.
Also ich habe mir ein Stray Kids Album gekauft von dem neuesten Comeback und ein Member Version von 80s.
Die Kassen klingeln heute also bei The Corner. Musikalben, Fotokarten, Lightsticks und viele weitere Fanartikel landen in den Einkaufstüten der Besucherinnen und Besucher. Das ist nicht überraschend. Für viele K-Pop-Fans gehört der Konsum zum Fansein dazu.
Ich habe, glaube ich, 500 Alben und 25 Lightsticks. Also ja.
Ich kaufe Alben, ganz viele. Also ich glaube, von Stray Kids habe ich mittlerweile jedes Album. Auch ganz viele Merch-Artikel. Und ich glaube, das wird in nächster Zeit auch nicht aufhören.
Was den Verkauf von Tonträgern angeht, stellt K-Pop sogar im internationalen Vergleich Rekorde auf.
K-Pop ist das einzige Genre, das in den letzten 10 Jahren mehr CDs verkauft hat als vor 10 Jahren. Im Gegenteil, K-Pop verkauft CDs wie nichts. K-Pop verkauft so endlos viele CDs in einer Zeit, in der eigentlich kein Genre überhaupt mehr groß physische Tonträger verkaufen.
Natürlich steckt auch dahinter eine clevere Marketingstrategie der K-Pop-Industrie. Musikjournalist Yannick Gölz hat mir verraten, wie K-Pop es schafft, so viele physische Alben an den Mann und die Frau zu bringen.
Einmal auf einer Ebene, dass ich sagen würde, dass K-Pop halt schon sehr gut darin ist, einfach diese Sammlerbedürfnisse zu wecken mit den verschiedenen Varianten, die es gibt, mit diesen Fancards, mit den Fanmeetings. Also da ist schon einfach so sehr viel Zeug dabei, dass das Produktalbum einfach interessanter und aufregender macht.
Ein K-Pop-Album ist nämlich viel mehr als nur eine herkömmliche CD. Neben einer aufwendigen Verpackung ist ein wichtiger Bestandteil meist das Fotobuch. Darin findet man professionelle Fotostrecken von der Gruppe und ihren einzelnen Mitgliedern in verschiedenen Sets, Outfits und Posen. Dieses Fotobuch ist vielen Fans wichtiger als die CD selbst.
Weißt du, so eine CD braucht heutzutage keinen Arsch. Von all meinen Freundinnen und Freunden, die irgendwie K-Pop-Alben kaufen, haben bestimmt die Hälfte nicht mal einen CD-Player. Also, es ist halt einfach erstmal so ein cooles Sammelobjekt.
Nicht selten kommt es vor, dass eine Gruppe ein Album in mehreren Versionen veröffentlicht, mit unterschiedlicher Aufmachung und unterschiedlichen Fotobüchern. So wird das Album zum Sammelobjekt und regt zu noch mehr Konsum an. Manch ein Fan gönnt sich also das gleiche Album in 4 verschiedenen Varianten, um die Sammlung komplett zu machen. Marie, 24, aus Stuttgart.
Es ist wahrscheinlich so ein menschliches
Supporten-Instinkt-Ding. Aber ich glaube, es ist auch okay, weil ich mich tatsächlich immer dran freue. Also wenn ich da zu Hause vorbeilaufe, ich mache die oft auf und ich gucke da oft rein und ich habe auch so ein Regal, wo die dann stehen und dann bin ich so, ah cool, das neue Album von so und so. Und genau, ich glaube, es ist einfach so ein Haben-Wollen, so wie so Smaug bei Herr der Ringe, der so, jeder Goldstück ist meins. Lights, camera, action, baby. I see you looking at my PIC. I
know. 그게 땡겨 땡겨 좀 더 땡겨봐봐 기동. Darüber hinaus sind in einem Album oft Sticker, Postkarten, Poster und natürlich ein paar Fotokarten inkludiert. Diese kreditkartengroßen Bilder zeigen jeweils das Porträt eines Gruppenmitglieds. Auch sie sind extrem begehrte Sammelobjekte. Der Clou? Durch die zufällige Verteilung auf die Alben weiß man vorher nicht, welche Fotokarten man bekommt. Ein bisschen wie beim Glücksspiel. Weil es viele Fans aber konkret auf die Bilder ihres Lieblingsidols abgesehen haben, bildet sich ein riesiger Tauschmarkt. Hier können Fans ihre Fotokarten verkaufen oder gegen ein Bild von ihrem Bias, also ihrem liebsten Gruppenmitglied, tauschen. Tuana, 15, aus Ludwigsburg.
Ich habe in 2022 sehr viel K-Pop-Alben gesammelt. Nicht Alben, Fotokarten gesammelt. Ich war da sehr tief drin. Ich habe so ein ganzes Heft noch mit so Fotokarten. Aber ich sammle jetzt nicht mehr. Also ich trade, ich bin jetzt nicht mehr so in dieser Trading-Selling-Community drin. Aber ich habe schon vor ein paar meiner Sachen noch zu verkaufen oder vielleicht zu traden.
Außer für Fotokarten und Alben geben K-Pop-Fans auch für viele andere Fanartikel Geld aus. Zum Beispiel für teure Lightsticks. Laut Yannick Gölz spielt das Produkt an sich aber eigentlich gar keine so große Rolle.
Ich glaube einfach, dadurch, dass in Fan-Communities Supporten eine Ehrensache ist, die würden auch, keine Backsteine mit dem Logo der Gruppe kaufen, wenn es drauf ankommen würde. Es ist ja, glaube ich, vielen Leuten schon eher ein Ding von, ich mache das, weil ich mich persönlich investiert in den Erfolg dieser Gruppe empfinde.
Fans kaufen K-Pop-Merchandise also nicht nur für sich selbst. Es geht auch darum, die eigenen Lieblingsartists finanziell zu unterstützen und erfolgreicher als andere Gruppen zu machen.
Und es ist ja auch basically so ein BTS-Nacheffekt, weil BTS ja historisch dadurch gewachsen sind, dass sie einfach extrem, extrem, extrem selbstorganisierte, selbstwirksame Fans hatten, die dann einfach, obwohl sie keiner großen Company angehört haben, sie in die ganze Welt getragen haben, was dann wiederum in einer extrem krassen Pride der Fans gemündet hat von, wir sind eigentlich die, der Grund, dass BTS Erfolg hat und auf diesem Level Erfolg hat. Und wenn du einmal den Leuten dieses Gemeinschaftsgefühl verkaufen kannst, dann hast du halt sehr treue Kunden gewonnen.
Billionär von Baby Monster. Und damit willkommen zurück bei Radio Mikro Europa und meiner Sendung über K-Pop und seine Fans. Eben haben wir darüber gesprochen, dass für viele Fans der Konsum ein wichtiger Teil ihrer Fanaktivitäten ist. Dieser Konsum beschränkt sich allerdings nicht nur auf käufliche Waren. Auch Inhalte mit oder über ihre Idols konsumieren Fans leidenschaftlich. Dazu gehört natürlich zuallererst die Musik.
Ich gehe viel auf Konzerten, höre auch deren Musik natürlich und auch die Musikvideos, wenn neue kommen und deren Content auch.
Die Musik ist also nur der Anfang. Wenn ein K-Pop-Act einen neuen Song oder ein Album rausbringt, nennt man das im K-Pop-Jargon immer ein Comeback. Jedes Comeback wird von einem aufwendigen Musikvideo und einer Promotour begleitet. Die Idols performen ihren neuen Song in zahlreichen Musikshows. Außerdem sind sie zu Gast in beliebten Radio- und Fernsehinterviewformaten.
Wenn zum Beispiel meine Lieblingsgruppe ein neues Album rausbringt, ich höre mir das Album an, ich streame es manchmal, ich schaue vielleicht auch dann Musikshows an, Interviews.
Im Zeitalter der sozialen Medien haben Musiklabels aber auch die Chance, ihre Gruppen abseits solcher offiziellen Kanäle zu vermarkten. Amy aus Frankfurt.
Also ich schaue gerne YouTube-Videos, seien es irgendwelche Challenges oder Formate, die die Idols auch haben, oder Dance-Practices.
In Behind-the-Scenes-Videos und Vlogs geben Idols Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Man sieht sie zum Beispiel im Aufnahmestudio, beim Tanztraining, beim Musikvideodreh oder im Auto auf dem Weg zu einem Auftritt. Einige Labels gehen sogar einen Schritt weiter und veröffentlichen auf YouTube eigene Reality-TV-Formate mit ihren Gruppen. In den Episoden kann man die Idols dabei verfolgen, wie sie neue Hobbys und Sportarten ausprobieren oder in Spielen gegeneinander antreten. Mal gibt es Ausflüge in den Wasserpark oder ins Spukhaus, mal ein Detektivspiel oder einen Töpferkurs. Bekannte Beispiele für solche Formate sind Run BTS, Going 17 oder Blackpink House. Way aus Frankfurt.
Da die auch viele zum Beispiel dieses Blackpink House hatten, da konnte man ja näher zu ihrer Persönlichkeit finden.
In diesen Formaten zeigen K-Pop-Stars mehr von ihren Persönlichkeiten und bauen dadurch eine Bindung zu ihren Fans auf. Zoe und Amy haben mir jeweils erzählt, was ihnen sonst noch an diesem Content gefällt.
Ich würde auch sagen, es macht auch einfach Spaß, mal andere Menschen so zuzuschauen, wenn sie halt auch Spaß haben. Vor allem so, keine Ahnung, wenn die mal Aktivitäten oder so machen, die man zu Hause nicht machen kann. Oder Sachen, also Orte besuchen, dann ist das ja auch lustig zuzuschauen.
Einfach, also gute Laune, so wenn ich den ganzen Tag irgendwie Stress hatte oder so, setze ich mich abends gern hin und schaue so ein YouTube-Video und das heitert dann irgendwie auf und so die gute Laune so von den Idols, die steckt dann irgendwie so an.
Natürlich findet man K-Pop-Gruppen auch auf sämtlichen anderen sozialen Medien. Instagram, TikTok, Twitter, überall sind Idols aktiv, geben kleine private Einblicke und posten Selfies, Tanzvideos oder Memes. Die meisten Idols halten auch regelmäßige Livestreams ab, um mit ihren Fans zu sprechen und für sie nahbar zu sein. Zusätzlich dazu haben K-Pop-Labels eigene Social-Media-Plattformen für den Austausch zwischen den KünstlerInnen und ihren Fans entwickelt. Auf der kostenlosen Plattform Weverse zum Beispiel halten sie ihre Fans auf dem Laufenden. Lara aus Tuttlingen.
Dass man immer so ein bisschen Einblick kriegt, was sie halt gerade machen oder so. Oder ja, allgemein halt auf Instagram, auch folgt man im Instagram hat, dass man mal sehen möchte, was sie so gerade machen und was wie es denen geht.
Bubble dagegen ist ein kostenpflichtiger Dienst von SM Entertainment. Hier chatten Idols mit ihren Fans. Das funktioniert in etwa so wie ein WhatsApp-Broadcast. Für jeden abonnierten Chat wird eine separate Gebühr fällig, etwa 4 Euro im Monat. Ich habe ein paar Fans getroffen, die bereit waren, dieses Geld zu investieren. Felix nutzt Bubble, um mit Bangchan von Stray Kids zu schreiben.
Ich glaube eher dieses Informationen, weil es wird natürlich sehr wenig persönlich gesagt. Also wenn sie jetzt mal irgendwo hinreisen, sagen die das schon und schicken auch Bilder. Aber es ist jetzt nicht so intensiv. Also es ist eher so um die Information mit, ja hier kommt jetzt bald das Album raus und hier gehen wir da auf das Konzert. Also eher solche Sachen.
Für Saye aus Kalf stand allerdings eher die persönliche Interaktion im Vordergrund.
Mein früheres Ich war übelst scharf drauf, mit denen zu schreiben. Ich weiß nicht, es war einfach so cool, mit deinen Idols zu chatten und dass du dann nochmal ein bisschen näher sozusagen an deine Idols connected warst in dem Sinne.
Auch die 15-jährige Tuana hat sich ihren Lieblings-Idols von NCT durch Social Media näher gefühlt.
Ja, in 2020 hat sich für NCT Bubble gezahlt. Das war echt. Aber ich meine, man ist jung, man macht's. Ich mochte es, dass man sich so zum Beispiel mit den Idols kommunizieren konnte, den Fragen stellen würde, zum Beispiel auf Weverse. Da antworten die auch voll oft drauf und man kann auch mehr wissen, so keine Ahnung, was die gerade machen. Okay, das soll sich nicht komisch anhören, aber es fühlt sich so an, als ob man so auf so näher so zu denen ist. 내일이 올 거라는데
핸드폰을 놓지 못해 잠은 올 생각이 없대 yeah. 다시 인스타그램 하네 잘난 사람 많고 많지 누군 어딜 놀러 갔다지 yeah, yeah. 좋아요는 안 눌렀어 나만 이런 것 같아서 저기 인스타그램 속에 문제야 문제 온 세상 속에 똑같은 사랑 노래가 와닿지 못할 나의 밤 속에 생각이 너무 많네 복잡해 틈 만나면 바뀌는 게 관둘래 이 놈의 정보화 시대 단단히 잘못됐어 요즘은 아는 게 더 괴로운 것 같은데 가면 갈수록 너무 어려워 나만 이런 건지 그런 말고 뭐 영화 말고 뭐 나다 결국 떠내 내 맘엔 구멍이 있어 그거 몰라도 뭐 채우는 것 난 지금 가라앉는 중인 걸 내 못난 바다 속에서
Dean mit seinem Song Instagram. Instagram und andere soziale Medien sind wahrscheinlich das wichtigste Marketingmittel in der K-Pop-Industrie. Wir haben eben schon gehört, Fans fühlen sich ihren Idols näher, wenn sie über Social Media mit ihnen kommunizieren können und Einblicke in ihr Leben erhalten. Durch die Interaktionen mit ihren Stars bauen sie nämlich parasoziale Beziehungen auf. Was das bedeutet, hört ihr von Ricardo Frink. Er moderiert den YouTube-Kanal Psychologiek von Funk.
Also parasoziale Beziehung oder Interaktion meint erstmal ganz basic eine einseitige Beziehung zwischen Fans und einer Medienfigur.
Einseitig ist die Beziehung deshalb, weil man als Fan zwar das Gefühl hat, man würde seine Idols kennen. Sind sie kontaktfreudig oder eher zurückhaltend? Was ist ihr Sternzeichen oder ihre Lieblingsfarbe? Über welche Witze lachen sie? Die Idols jedoch kennen ihre AnhängerInnen nicht als Individuen, wissen nicht mal, dass sie existieren. Wie entstehen nun aber solche parasozialen Beziehungen? Der Sozialpsychologe Professor Hans-Peter Erb von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg erklärt es auf seinem YouTube-Kanal so.
Wir glauben tatsächlich, dass wir solche Leute kennen, die uns aus den Medien bekannt sind. Das passt ja auch ganz schön vom Wort her. Und Das liegt wohl daran, dass wir über viele Tausende von Jahren in unserem Gehirn diese Beziehungen hergestellt haben zu Menschen, die uns im Alltag begegnen. Wir jetzt aber relativ neu diese Medien haben, Film, Fernsehen, auch die Social Media, das ist alles noch gar nicht so alt.
Durch die sozialen Medien begegnen K-Pop-Fans ihren Idols praktisch jeden Tag. Natürlich nur indirekt, durch einen Handy- oder Computerbildschirm. Aber das Gehirn macht da keinen großen Unterschied. In den zahlreichen Interviews und YouTube-Videos erfährt man mehr über die Persönlichkeit, Vorlieben oder Angewohnheiten der Stars. Man sieht, wie sie mit anderen Gruppenmitgliedern interagieren oder auf bestimmte Situationen reagieren. So bilden Fans sich ganz automatisch einen Eindruck von ihren Idolen. Fast so, als würden sie im echten Leben Zeit mit ihnen verbringen.
Bei modernen Influencern wird es dann sogar noch bewusst hergestellt, diese Situation. Also, dass man das Publikum mitnimmt im Alltag, dass das Publikum dabei ist, wenn irgendwie was Besonderes passiert. Und sei es auch nur die morgendliche Toilette im Bad und so weiter.
Genauso bewusst nutzen K-Pop-Idols ihren Content und die sozialen Medien, um enge parasoziale Beziehungen zu ihren Fans aufzubauen. Auch Lara aus Tuttlingen will bemerkt haben, dass die Stars in ihrer Kommunikation ganz gezielt die Illusion von Nähe vermitteln.
Die sorgen ja eigentlich dafür, dass man sozusagen so ein bisschen so sich fühlt, hätte man so eine Beziehung zu ihnen, weil sie einfach auch mit der also so eng mit den Fans sind. Und ich glaube schon, ja, deswegen. Gerade zum Beispiel, wenn sie irgendwie Faninteraktionen machen, wenn man sie halt dann sehen kann und dann reden sie mit einem und sind einfach immer sehr nett und schauen, keine Ahnung, also machen halt einfach so, dass man denkt, dass sie dich mögen und dass du wichtig für sie bist sozusagen.
Mit diesen parasozialen Interaktionen verkaufen K-Pop-Idols ihren Fans eine Fantasie. Die Art der Fantasie hat sich allerdings mit der Zeit verändert. In den 2000ern und Anfang der 2010er Jahre haben die Musiklabels ihre Stars noch als potenzielle romantische BeziehungspartnerInnen inszeniert. Das berichtet der Musikjournalist und K-Pop-Experte Yannick Gölz.
Erste, zweite Generation hatte schon eher so diese Boyfriend-Girlfriend-Fantasie, dass du halt sagst, hey, Girls sind cute und submissive und Boys sind stark und irgendwie cool und es wird den Leuten die Fantasie verkauft von, was, wenn du den daten könntest oder wenn du die daten könntest.
Seit etwa 10 Jahren habe es aber eine Trendverschiebung gegeben. Weg von der Boyfriend- oder Girlfriend-Fantasie. Stattdessen sollen Idol-Groups nun die Idee eines coolen Freundeskreises vermitteln.
Ich glaube, Leute vernetzen sich gern in Gruppen, die das Gefühl haben, ich lerne diese Idols persönlich kennen. Ich kenne ihren Humor, ich weiß, ob die introvertiert oder extrovertiert sind, ich kenne ihre Persönlichkeitstypen und dann hat man halt schon einfach diese Fantasie von einer super hotten Freundesgruppe, mehr oder weniger, der man sich irgendwie anschließen könnte. Und ich glaube, dieses Gefühl müssen Idols ganz stark bestärken können.
Darum legt die K-Pop-Industrie auch so viel Wert auf das Konzept der Boygroups und Girlgroups. Im Kontext der Gruppe nehmen die Mitglieder oft verschiedene Rollen ein. Der Anführer, der Witzige, der Schüchterne oder die Schlaue, die Freche, die Empathische. Das schafft Identifikationsfiguren für Fans. Gleichzeitig geben Idols nie zu viel von sich preis, äußern sich selten kontrovers. Dadurch sind sie die perfekte Projektionsfläche.
Dass du halt sagen kannst, hey, die erzählen nicht wahnsinnig viel über mich, über sich. Klar, dürfen sie ja auch nicht, ist ja öffentlich, die wollen ja keine Leute verprellen. Aber dadurch, dass sie wunderschön und essentially leere Blätter sind, kann jeder in jedes Idol mehr oder weniger reinprojizieren, was sie gerne sehen würden.
Sozialpsychologe Professor Erb erklärt, wie diese Projektionsflächen funktionieren. Was man über ein Idol nicht weiß, sei quasi eine Leerstelle. Und Menschen tendieren dazu, solche Leerstellen eigenständig aufzufüllen.
Und mit was füllen wir sie auf? Mit unseren eigenen Eigenschaften. Also wir glauben dann, dass die genauso denken wie wir und vielleicht eine gewisse Grundeinstellung haben zu bestimmten Themen, die der unseren entspricht und so weiter.
Durch diesen psychologischen Trick empfinden Fans ihre Idole automatisch als sympathisch. Diese Sympathie und die wahrgenommenen Persönlichkeiten der Idols spielen eine entscheidende Rolle dabei, ob man Fan einer Gruppe wird oder nicht. Annalena aus Bochum.
Bewusst leicht delusional sein, nenne ich es. Also man weiß, dass es alles nicht unbedingt echt ist, aber trotzdem ist die Persönlichkeit halt schon wichtig. von den Leuten und wie sie sich präsentieren und halt die Variety-Contents und so. Weil wenn ich dann so ein Idol jetzt, keine Ahnung, wenn die Persönlichkeit von dem mich nicht anspricht, dann höre ich zwar die Musik, aber so Hardcore-Fan werde ich dann nicht.
Es ist auch die Persönlichkeit. Also ich bin jetzt so ein krasser Stan von Stray Kids zum Beispiel. Und ich finde einfach die Jungs Hammer, alle mit ihren Persönlichkeiten, alle Lieder, ist einfach, passt alles sozusagen zusammen.
Geht es den K-Pop-Fans dann also im Grunde mehr um die Persönlichkeiten als um die Musik?
Ich würde sagen beides. Also vielen ist vielleicht auch die Persönlichkeit wichtiger, denke ich immer. Aber Musik spielt bei mir auch, wie gesagt, eine sehr große Rolle. Deswegen, ja, wenn mich eine Musik, also die Musikrichtung nicht catcht, dann bin ich auch an der Gruppe nicht interessiert eigentlich.
Musik, Persönlichkeiten, parasoziale Beziehungen. Wenn das Gesamtpaket stimmt, erhält man Fans, die besonders emotional in den Erfolg ihrer Gruppe investiert sind. K-Pop-Kolumnist Yannick Gölz hat diese Entwicklung beobachtet und eine Theorie aufgestellt. Früher hätten Fans eher einer horizontalen Fankultur angehört.
Das sind Leute, wie zum Beispiel ich ein Hip-Hop-Fan bin. Ich habe meine Favoriten, aber eigentlich identifiziere ich mich vor allem als Hip-Hop-Fan.
Die horizontale Fankultur beschreibe das klassische Szenehören. SzenehörerInnen interessieren sich innerhalb ihres Genres für ein breites Spektrum an Artists. Sie hören überall mal rein, sind aber nicht extrem an einen bestimmten Künstler oder eine Künstlerin gebunden.
Und mein Argument ist so ein bisschen, dass es sich in den letzten Jahren gerade über intenseres Social-Media-Ding und mit dieser Bewegung, dass Genres mehr durch Aesthetics ersetzt werden, zu einer Art vertikalen Musikhören entwickelt hat. Dass du nicht sagst, ich bin K-Pop-Fan, aber so, ich bin ARMY, ich bin Blink, ich bin dies. Du hast dann so eine Gruppe, an der du dich vertikal ranhangelst und du connectest dich mit Leuten, die auch diese eine Gruppe hören. Du schaust dann Content von dieser Gruppe, weil im Social-Media-Zeitalter kann ja eine Gruppe dich quasi 365 beschäftigen.
In der vertikalen Fankultur konzentrieren sich Fans auf genau einen musikalischen Act, im K-Pop also die Lieblingsgruppe. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Fandom ist dadurch gewissermaßen identitätsstiftend. Davon zeugt schon die Tatsache, dass jede K-Pop-Gruppe ihrer Fangemeinde einen eigenen Namen gibt. BTS hat ihre ARMYs, Blackpink ihre Blinks, Stray Kids ihre Stays und so weiter.
Dadurch, dass du dein Fandom schon benennst, ist ja für mich irgendwie schon ein Akt von, keine Ahnung, es verändert für mich den Zugang zu einer Mucke.
Einer Gruppe zu folgen ist für viele K-Pop-Fans daher nichts Beiläufiges, Zwangloses. Es ist oft mit einer aktiven Entscheidung verbunden. Und mit der offiziellen Erklärung, ich stanne jetzt Red Velvet. Oder Billy. Oder Monster X.
Dieser performative Akt zu sagen, ich sterne jetzt die, und wenn es auch Teil von einem Multistern ist, irgendwie so ein bezeichnender Sprechakt ist, der irgendwie eine Bedeutung hat.
Total.
Das gibt es ja in anderen Genres eigentlich gar nicht.
Die starke Fanbindung der vertikalen Fankultur können Musiklabels und Idolgruppen zu ihrem Vorteil nutzen. Denn sie ist ein starker Motivator, Geld in die eigenen Lieblingsartists zu stecken. Finn aus Kaiserslautern kann das aus eigener Erfahrung berichten.
Also das wird schon sehr ausgenutzt. Ich meine, ich glaube jetzt, wenn man älter ist, dann merkt man das ja. Aber ich glaube, als ich so 14, 15 war, also da fällt man da schon drauf rein auch ein bisschen. Ach, da lässt man sich dann doch schon irgendwie gerne zu überreden, mal was zu kaufen, irgendwie so ein Album, weil man denkt sich so, ja, vielleicht gewinne ich ja dann doch noch irgendwie so einen Fancall und dann kann ich mit ihm reden.
Aber nicht alle Fans lassen ihre Bewunderung für ihre Idols ausnutzen. Die meisten sind sich ihrer parasozialen Beziehungen nämlich durchaus bewusst. Sie erkennen, dass ihre Idol-Fan-Beziehung komplex ist und machen sich keine Illusionen, ihre Idols auf einer persönlichen Ebene zu kennen. Zoe aus Kornwestheim.
Für mich ist es halt so eine Person, die ich so admiren kann. Für mich ist es nicht eine Person, mit der ich zusammenkommen will, sondern so, oh, ich finde die voll cool. So, like, ich mag, was die macht und vielleicht wünsche ich auch, dass ich das machen könnte oder so. Aber das ist so etwas Unertastbares und ich will es auch nicht anfassen.
Also Relationship ist immer so viel gesagt, weil also die meisten Leute würden ja nicht zögern zu schreien, ich liebe dich oder ich kenne dich so gut und keine Ahnung. Also ich verstehe das sehr gut, weil man kann natürlich irgendwie mit dir relaten, aber also wenn ich sehe, dass die glücklich sind, macht mich das auch glücklich, aber im Endeffekt weiß ich nie, wie die sich fühlen. Das sind Menschen, die ich nicht kenne, sondern halt nur deren Social Account, sage ich mal.
So meint Phoebe aus Oberhausen. Passend dazu kommt jetzt Stranger von Sonmi. Mr. Stranger, running in a danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, wanna be your angel, gotta get to know ya. Tunneling.
지금 여기 almost there. Hey stranger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, wanna be your angel, gotta get to know ya. 뭐에 홀린 것처럼 마침내 옆에 있던 것 같이 굴지. Do you feel the same? Let's cross the line, let me blow your mind. 알잖아 이 밤 이 지나가면 you can stay. Hey stranger, gotta get to know. Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, wanna be your angel, gotta get to know ya. I don't know your stranger, but I do love you boy. 꽉 안아줘 긴긴 밤 다시는 못 볼 것처럼 baby. I don't care if we go away. I gotta get to know ya, know ya. Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, wanna be an angel, gotta get to know ya. Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, wanna be an angel.
Wir wissen nun also, wie die Beziehung zwischen K-Pop-Idols und ihren Fans entsteht. Aber was bedeutet es eigentlich, ein K-Pop-Fan zu sein? Wie lebt man sein Fansein aus, abseits vom Shopping und den sozialen Medien? Eine Antwort habe ich auf diese Frage oft gehört.
Ich gehe auf viele Konzerte, ich gehe auf Cup-Sleeve-Events, gerne auch zu Clubnächten.
Wahrscheinlich mit Konzerten. Ich gehe auf das ein oder andere Konzert. Ich schätze mal, es sind schon so um die 10, 15, probably. Ja, dieses Jahr ist heftig. Dieses Jahr kommen sehr viele Artists.
Ich fliege jedes Jahr überall hin für Konzerte, Madrid, London, überall, weil es in Wien halt nichts gibt.
Wenn K-Pop-Stars auf Tour gehen, dann kommen die Massen. Allein 2025 haben K-Pop-Größen wie ATEEZ und TXT bereits die Uber-Arena in Berlin und die Lanxess-Arena in Köln gefüllt. Auch aespa, Kiss of Life, P1 Harmony, Taemin und The Rose haben ihre Fans 2025 in Deutschland begrüßt. Im Juli folgte noch die Boygroup Stray Kids. Die hat schon Monate im Voraus das Frankfurter Stadion Deutsche Bank Park ausverkauft. Kein Wunder, denn K-Pop-Konzerte gelten als echtes Erlebnis. Marie aus Stuttgart erklärt, wieso.
K-Pop ist halt, ich finde, im Vergleich zu anderen Konzerten halt einfach viel, viel krasser. Die Performances sind unglaublich durchdacht und unglaublich einstudiert. Und da ist nicht einfach nur irgendjemand, der auf der Bühne steht und singt, sondern da gibt es immer noch Tanzen dazu oder so. Die machen nichts irgendwie halfway. Das ist schon einfach cool anzugucken.
Krasse Choreografien, aufwendige Bühnenbilder, ausgefallene Outfits, dramatische Videoeinspieler, dröhnender Bass, Lasershows, Konfettiregen und ein Feuerwerk an Pyrotechnik. Auf der Bühne veranstalten K-Pop-Stars ein echtes Spektakel. Neben der ausgetüftelten Performance schätzen K-Pop-Fans aber auch die gemeinsame Erfahrung mit anderen Fans.
Die Stimmung. Es ist eine ganz andere Stimmung, wenn du reingehst in ein Konzert und diese Atmosphäre einfach, wenn du sie wirklich erlebst, alles ist so viel cooler als beim irgendeinem normalen Konzert. Das ist, keine Ahnung, die Leute machen auch viel aus.
Wer ein K-Pop-Konzert live erleben möchte, braucht aber erstmal ein Ticket. Und leider hat sich der Kauf von Konzertkarten in den letzten Jahren zu einem regelrechten Kampf entwickelt. Ohne eine bezahlte Fanclub-Mitgliedschaft muss man am allgemeinen Vorverkauf teilnehmen. Das bedeutet, mit allen verfügbaren Endgeräten in einer virtuellen Warteschlange bei Ticketmaster oder Eventteam auszuharren. Nur um dann im richtigen Moment so oft zu klicken, bis man hoffentlich ein Ticket im Warenkorb hat. Saye aus Kalf.
Also das Fandom ist, glaube ich, ein bisschen crazier. So jetzt, was zum Beispiel, glaube ich, Konzerte angeht, wann die schon anstehen, welche Preise die bereit sind zu zahlen, um ihre Favorite Artists zu sehen. Da würde ich auch schon mal sagen, dass sie nochmal ein bisschen höheres Level sind.
Aber auch ohne Konzerte finden K-Pop-Fans viele Wege, sich zu treffen und miteinander zu connecten. Eine Möglichkeit dafür sind Random Dances. Bei solchen Veranstaltungen treffen sich K-Pop-Fans, um gemeinsam zu tanzen. Dafür eignet sich K-Pop hervorragend. Schließlich hat jeder Song eine eigene Choreografie. Die können Fans zu Hause lernen und nachtanzen. Wie das genau funktioniert, hört ihr von Rin aus Göppingen.
Also Random Dance ist eine Tanzveranstaltung, wo man sich im Voraus Teile aus einem K-Pop-Song wünschen kann. Und zu diesem K-Pop-Song oder zu fast allen K-Pop-Songs gibt es eben eine Choreo, eine spezifische. Und dann wird eine Playlist geschnitten und man trifft sich. Und die wird dann abgespielt und immer wenn man eben tanzen kann, geht man auf die Tanzfläche und tanzt dann eben diesen Tanz.
Rin und ihre KollegInnen organisieren seit 2018 regelmäßig Random Dances in der Umgebung von Stuttgart. Auch zur Eröffnung von The Corner haben sie ein Random Dance Event geplant. Weil die lange Warteschlange im Einkaufszentrum zu viel Platz gefordert hat, mussten sie das kurzerhand nach draußen verlegen. Auf dem Mailänder Platz haben sich daher an die 100 Fans versammelt. Sobald sie einen Song erkennen, strömen sie auf die Tanzfläche und legen los. Ich habe sie gefragt, was ihr besonders an den Random Dances gefällt.
Also ich finde es total schön, jetzt sozusagen als älterer Teil der Community schon ein bisschen, das einfach auch für die Jüngeren zu machen, einfach zu sehen, wie sich da Freundschaften schließen, wie man natürlich selber auch Freundschaften schließt, neue Leute kennenlernt, aber auch jüngeren Menschen einfach eine Community geben zu können und eine Safe Space, wo sie sich ausleben können, wo sie das ja, Tanzen üben können, ganz ohne irgendwie verurteilt zu werden oder das Gefühl haben zu müssen, sie müssen da irgendeine Leistung bringen.
Shall we dance? So lautet das Motto beim Random Dance. Und auch der Name des nächsten Songs. Viel Spaß mit Block B.
Composer,
Die Community steht für viele Fans im Vordergrund. Sei es bei den Konzerten, den Random Dances oder K-Pop-Partys. K-Pop-Fans lieben es, sich auszutauschen und ihr gemeinsames Hobby miteinander zu feiern. Lara aus Tuttlingen.
Gerade bei den K-Pop-Partys ist es halt einfach ein Raum voller Fans, die alle das Gleiche mögen. Und da ist es halt auch sicher, dass irgendwie so gut wie jedes Lied gefällt einem. Und dann kann man alle zusammen tanzen, alles ist schön und jeder ist so happy.
Durch die gemeinsamen Interessen entwickeln sich oft auch echte Freundschaften. Tuana aus Ludwigsburg.
Ich finde, man lernt durch K-Pop auch ganz viele neue Menschen kennen. Und ich habe damit so viele gute Freunde gemacht und mit denen ich auch viel mache und so. Ich kann einfach mit allen Leuten kommunizieren, die es auch mögen.
Dabei gilt die K-Pop-Community als eine sehr offene Gemeinschaft. Herkunft, Alter oder Tätigkeit spielen hier keine Rolle. Hauptsache, man teilt die Begeisterung für die Musik. Silvano aus Heidelberg.
Klar, hier sind alle ein bisschen jünger, aber ich glaube, dass auch Mitte-30-Jährige K-Pop ohne Probleme hören können, dass Gender ganz egal ist und dass man einfach, das hat irgendwie so ein Vibe wie auch bei Taylor Swift und bei Harry Styles. Ich habe noch nichts erlebt, dass hier irgendwer was Negatives oder schlecht geredet hat über andere.
Viele Fans erzählen mir, dass K-Pop ihr Leben zum Besseren verändert hat. Die Messages der K-Pop-Idols und der Halt der Community habe ihnen zum Beispiel dabei geholfen, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen.
Irgendwie habe ich angefangen, mehr über mich selber nachzudenken, mehr, also vielleicht ein bisschen an mir zu verändern, damit ich mich selber vielleicht akzeptieren kann oder so.
Ich muss sagen, ich bin viel selbstbewusster geworden und wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, die Choreografien haben mich ja sozusagen angezogen, das überhaupt anzuhören. Und seitdem muss ich auch sagen, habe ich mich persönlich viel verbessert.
War schon so ein Antrieb, um zu sagen, so, vielleicht sollte ich mich mehr wieder auf meine persönlichen, was mir Spaß macht, konzentrieren. Und nicht nur immer auf irgendeine blöde Arbeit oder halt irgendwas, um gesellschaftlich irgendwo reinzupassen.
In der K-Pop-Community finden viele Fans also eine Art Zuhause. Sie fühlen sich akzeptiert, können gemeinsam ihre Interessen ausleben und neue Freundschaften schließen. Die Braunschweigerin Sabrina beschreibt es so.
Ich kenne gefühlt K-Pop-Stans und K-Pop-Fans und aus verschiedensten Fandoms über die ganze Welt verteilt. Ich habe mit allen Kontakt, habe mich in meiner interkulturellen Kompetenz auch einfach weiterentwickelt, was sowohl Asien angeht, was Korea angeht, was verschiedene Nationalitäten angeht und habe mich da einfach extrem bereichert und kann in einem Feld aufgehen, wo irgendwie alle so ein bisschen nerdig sind für ihre eigenen Idols und Gruppen und da fühle ich mich sehr, sehr wohl, weil alle hier auch so sein können und dürfen, wie sie sind und das ist sehr akzeptiert.
Mit diesem schönen Schlusswort möchte ich die Sendung jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen mehr über K-Pop-Fans zu lernen. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Was passiert, wenn K-Pop-Fans zu weit gehen, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Da wollen wir uns nämlich mit den Schattenseiten von K-Pop beschäftigen. Ausbeutung, Schönheitswahn, Skandale und ganz viel Druck auf den Schultern von K-Pop-Idols. All das demnächst im dritten Teil von K-Pop, ein Medienphänomen. Die Redaktion dieser Sendung hat Ulrich Hägele übernommen. Levi Schuffert saß an den Reglern. In unserer Mediathek gibt es diese Sendung und viele andere zum Nachhören. Auf unserer Homepage findet ihr außerdem weitere Infos zu Radio Mikro Europa. Also schaut vorbei auf www.mikro-europa.de. Wenn euch die Musik heute gefallen hat, findet ihr alle Songs des Features auf Spotify in der Playlist K-Pop – ein Medienphänomen, die Playlist zur Sendung. Vom Mikrofon verabschiedet sich Svenja Uhl. Vielen Dank fürs Zuhören.